Wir haben schon zwei wichtige Aspekte dieses Sonntags gehört. Einmal ist Muttertag und zum anderen Tag der Befreiung. Und dann möchte ich noch hinzufügen, dass dieser Sonntag im Kirchenjahr Ex Audi heißt, was so viel bedeutet wie: Herr, höre meine Stimme. Und es ist für uns wichtig und wir wünschen uns das auch immer wieder, dass Gott auf uns hört, dass er unsere Stimme hört, wenn wir mit ihm reden. Aber ich glaube, ebenso wichtig oder noch wichtiger ist es, dass wir seine Stimme hören, wenn er mit uns redet. Und das wird er ja auch tun, auch heute. Mögen wir offen sein für seine Stimme, für das, was er uns sagen will. Und da lese ich uns nun zunächst mal den Predigttext, der in Johannes 2, 1 bis 10 steht. Da heißt es: In dem Dorf Kana in Galiläa wurde eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn: Es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr: Schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern: Was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an: Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor: Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste alle schon betrunken sind, den billigeren. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er für einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Es gibt in Trier die Gepflogenheit, dass immer so nach einiger Zeit, ich weiß nicht, ob in jedem Jahr oder nach ein paar Jahren, der sogenannte Heilige Rock ausgestellt wird. Das soll also ein Kleidungsstück sein, das Jesus schon getragen hat. Und diesen heiligen Rock hat niemand Geringeres nach Trier gebracht als die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, der sich zum Christentum bekehrt hatte. Und seine Mutter war auch Christin. Und die brachte also dieses Kleidungsstück nach Trier. Das war eine römische Hochburg. Man könnte sagen, es war die germanische Hauptstadt des Römischen Reiches. Nun wurde also dieser Rock wieder einmal ausgestellt und Professor Helmut Thielicke, der schon im Himmel ist und der lange Zeit Theologieprofessor an der Universität in Hamburg war, Da begab es sich also, dass in der Zeit Professor Thielicke in Trier einen Vortrag zu halten hatte. Und nach dem Vortrag war die gesamte Geistlichkeit der Stadt Trier eingeladen zu einer geselligen, aufgelockerten Runde bei einem guten Imbiss. Und da wurde Professor Thielicke Zeuge, wie man Ökumene so ganz brüderlich und ohne theologische Kümmelspalterei erleben kann, so nach dem Grundsatz, was sich neckt, das liebt sich. Man saß also gemütlich beieinander, unterhielt sich und aß miteinander. Und da sagte plötzlich der lutherische Pfarrer, gerichtet an seinen katholischen Amtsbruder, Herr Stiefbruder, der Rock von Trier ist nicht echt. Worauf der sagte, natürlich ist er echt. Und der Papst hat ihn selbst gesegnet. Nein, sagt der Protestant, der Rock ist nicht echt. Ich habe vorhin mal nachgeschaut und da habe ich noch den Firmenaufkleber von Leckermann gelesen. Er hatte die Lacher auf seiner Seite. Das Gespräch ging weiter und nach einer Weile hatte sich der Priester erholt und ging zum Gegenangriff über, richtete sich an den Protestanten und sagte, Herr Stiefbruder, der Rock ist doch echt. Ich habe in die Tasche gegriffen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe da noch die Einladungskarte für die Hochzeit von Kana gefunden. Es stand 1:1. So kann man auch Ökumene leben. Und heute ist der Anfang der ökumenischen Gebetswoche. Vielleicht ist uns das dann auch ein Vorbild. Es ist uns völlig wurscht, liebe Schwestern und Brüder, ob der Rock echt war und ist oder nicht. Das ist egal. Wichtig ist, dass die Hochzeit zu Kana stattgefunden hat. Und wichtig ist, dass Jesus da war mit seinen Jüngern und dass die Mutter Jesu da war. Und wichtig ist, was auf dieser Hochzeit passiert ist. Und das soll uns heute Morgen bewegen. Die Hochzeitsgesellschaft schien ziemlich trinkfreudig und auch trinkfest gewesen zu sein, denn der Wein ging zur Neige und das merkte Maria, aus welchem Grund auch immer, und wendete sich an ihren Sohn und sagte, der Wein geht zu Ende. Was mag wohl das Motiv der Maria gewesen sein, ihrem Sohn zu sagen, die haben keinen Wein mehr? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Maria so damit ihrem Sohn einen kleinen Stoß geben wollte und ihm sagen wollte, nun tu doch mal endlich was. Nun zeig doch mal, wer du bist. Sie wollte gern, dass Jesus nun mal groß rauskommt und im Mittelpunkt steht. Dass er glänzt und bestaunt wird, dass die Leute sagen, oh ja, schaut mal an, das hätten wir von dem gar nicht gedacht, dass der das kann und so weiter. So richtig Mutter eben, nicht wahr? Welche Mutter möchte nicht, dass der Sohn mal groß rauskommt, dass er bestaunt wird, dass er im Mittelpunkt steht, dass man merkt, was der kann? Aber vielleicht gab es da auch noch so eine kleine Nebenwirkung. Vielleicht war ein Stück Motiv bei Maria auch das, dass sie dachte, wenn er groß rauskommt, dann fällt das ja auch ein bisschen auf mich zurück. Dann stehe ich ja auch mal im Mittelpunkt als seine Mutter. Dann bestaunt man mich vielleicht auch und dann kann ich immer sagen, mein Sohn. Aber die arme Maria kriegt eine Abfuhr von ihrem Sohn. Und ich frage euch mal, seid ihr nicht auch manchmal erschrocken, wenn ihr das so gelesen habt? Was habe ich da vorhin vorgelesen? Dass Jesus gesagt hat, was willst du von mir? Schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. War das so selbstverständlich für euch, dass Jesus so mit seiner Mutter umgeht? Für mich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus so mit seiner Mutter gesprochen hat. Wie immer diese Übersetzung nun ins Neue Testament gekommen ist. Aber der Jesus, der mit seinem Vater der Meinung war, die Kinder sollten ihre Eltern ehren, ehre Vater und Mutter, und der diesem Gebot eine Verheißung gegeben hat, dann wird es dir gut gehen in dem Land, in dem du wohnst, der soll so mit seiner Mutter umgegangen sein? Glaube ich nicht. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht, wie andere Leute diese Stelle übersetzt haben. Und da gab es wohl auch welche, die gemerkt haben, so kann man es nicht stehen lassen. Dass zum Beispiel der Übersetzer Albrecht, der Jesus an dieser Stelle sagen lässt, Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das könnte man dann auch so verstehen, dass er sagte, Frau, was hast du vor, wenn du mir das sagst und wenn du mich zum Handeln aufforderst? Was willst du? Oder verfliehen übersetzt, was geht dich und mich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist vielleicht noch die bessere Übersetzung. Was geht uns das eigentlich an, dass dem der Wein ausgegangen ist? Und dann dieses meine Stunde ist noch nicht gekommen, das ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Wir wissen, dass Jesus einmal gesagt hat, ich tue nichts von mir selber. Was der Vater tut, das tue ich auch. Und was der Vater sagt, das sage ich auch. Ich und der Vater sind eins. Ich warte immer auf das Signal des Vaters. Das hat er hier auch gemeint. Geht es uns nicht manchmal auch so, wie es der Maria ging, gerade auch angesichts unserer verworrenen und immer gefährlicher werdenden Zeit, dass wir manchmal versucht sind, zu Jesus zu sagen, nun tu doch endlich was. Auch im Blick auf die Christenverfolgungen. Nun schlag doch endlich mal dazwischen, dass das aufhört. Du kannst doch das nicht länger mit ansehen, was deinen Kindern da geschieht, was denen angetan wird. Oder auch im Blick auf uns selbst haben wir ja so manchmal unsere Wünsche. Da geht es uns manchmal so, wie es uns eigentlich nicht gehen sollte, wie wir das uns nicht wünschen, dass es uns geht. Und dann sagen wir, Herr, tu doch was. Greif doch ein, hilf mir doch, verändere doch meine Situation. Ich denke, bei all den Fragen, die da sind und die da bleiben und bei all den Motiven, die wir haben, um Jesus auch mal einen Schubs zu geben und eben zu sagen, tu doch was, sollten wir immer daran denken, Jesus hat alles im Griff. Und es ist ja erstaunlich, dass die Christen, die so misshandelt werden, so geschunden werden, sagen, wir müssen unsere Feinde lieben. Und sie verkündigen trotzdem unerschrocken Gottes Wort. Und es bekehren sich ja heute noch viele von denen, die einst Christenverfolger waren, so wie das bei Paulus mal war. Wir sollten endlich dahin kommen, dass wir von diesem Herr, tu doch, was ich dir sage, wegkommen zu dem Herr, sage mir doch, was ich tun soll. Und bei allem, was uns Jesus dann sagt, was wir tun sollen, müssen wir lernen, gehorsam zu sein und es dann auch wirklich zu tun, und zwar in demütiger Hingabe. Nicht damit wir dann schließlich auch groß rauskommen und uns die Ehre gegeben wird. Was sind das doch für tolle Christen? Oder was hat der schon geleistet im Reich Gottes? Da wollte sich jemand in den Bethelschen Anstalten bewerben, als der alte Vater Bodelschwing noch der Leiter war. Und da schrieb der an Bodelschwing: Ich möchte mein Leben so gern in Bethel für den Herrn verzehren, möglichst in leitender Stellung. Das ist nicht die Einstellung, die Jesus von uns will. Das war der erste Punkt, der überschrieben sein könnte mit: Welches sind die Motive unseres Handelns? Den zweiten Punkt möchte ich überschreiben: Bei Jesus ist die Fülle. Offenbar hat Jesus jetzt hier auf der Hochzeit zu Kana das Signal von seinem Vater bekommen, jetzt wirklich etwas zu tun. Und deshalb sagte er zu den Dienern: Füllt die Krüge, die da vor dem Haus stehen, mit Wasser. Das waren Krüge, die schon mal voll waren, bevor die Gäste kamen. Und es war damals üblich, wenn die Gäste von den staubigen Landstraßen kamen, dass man ihnen vor dem Haus die Füße mit frischem Wasser übergoss, um erstens mal den Staub abzuspülen und zweitens die Füße zu erfrischen. Aber nun waren die Gäste da und die Krüge waren leer. Und Jesus sagt: Füllt sie. Und die Diener füllten die Krüge bis oben an. Und wir haben gelesen, in jedem Krug gingen 80 bzw. 120 Liter. Also wenn wir dann das Mittel nehmen, dann waren das 6 mal 100 Liter, sind 600 Liter. Und dann sagte er: Nun schöpft und bringt es dem Speisemeister, dem Küchenchef. Und siehe da, das Wasser war nicht mehr Wasser, sondern es war Wein. Aber 600 Liter, warum denn so viel? Da wäre ja ein Krug schon überreichlich genug gewesen mit 80 Litern, also der kleinere von allen. Nein, 600 Liter Wein, Leute. Musste das sein? Nun, das musste sein, denn wo Jesus ist, da wird nicht gezählt, du kriegst was und du kriegst was und gerade so viel, dass es für dich reicht, sondern wo Jesus ist, da ist die Fülle unerschöpflich. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, wo man etwas von der Fülle lesen kann. Ich will nur einige Stellen mal vorlesen, zum Beispiel Johannes 1, Vers 16, wo es heißt: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Es ist Gnade, die Fülle da. Nicht nur ein bisschen, die Fülle. Oder Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 12: Denn wer da hat, dem wird gegeben. dass er die Fülle habe. Oder Kolosser 1, Vers 2, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und da könnte man noch mehrere Stellen anfügen. Und dass die Fülle immer so reichlich ist, dass es mehr ist, als wir brauchen. Petra hat vorhin gesagt, wenn man so alles essen, die brauchen doch bloß ein paar Fische davon. Nein, wo Jesus ist, da ist die Fülle. Und das kann man an vielen Beispielen im Leben nachvollziehen. Für manchen ist die Fülle ja manchmal auch belastend, wenn zum Beispiel jetzt immer wieder gesagt wird, die Belastung durch Birkenpollen könnte heute sehr stark sein. Ja, das sind Samen in der Fülle. Die können gar nicht alle gebraucht werden. Wo Jesus wirkt, da wirkt er die Fülle. Johann Ludwig Konrad Allendorf sagt in seinem Lied, von dem wir auch eingesprochen noch singen werden nachher, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Da sagt er in der 6. Strophe, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren verderblichen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Hier kann das Herz sich laben und baden. Das ist also kein Fußbad, sondern das ist ein Vollbad. Und dann möchte ich noch einen dritten Punkt ansprechen, den ich überschreiben möchte. Wo Jesus ist, da ist Qualität. Jesus wirkt Qualität. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Nun ist einmal Wein ja eine höhere Qualität als Wasser. Aber es gibt auch zwischen Wein und Wein noch Unterschiede. Die Qualität des Weines, den Jesus gewirkt hat, war höher als der Wein, den der Bräutigam besorgt hatte, und der war bestimmt auch nicht schlecht. Und deshalb bekam er ja dann noch einen Rüffel, weil der Speisemeister gesagt hat, zuerst gibt man den guten Wein. Und wenn die Leute das nachher nicht mehr merken, dann kannst du doch auch den billigen geben. Wo Jesus wirkt, wirkt er Qualität. Jesus macht aus Sündern Gerechte. Er macht aus Christus Verfolgern Christus Nachfolger. Er macht aus verlorenen Menschen Gottes Kinder. Du darfst so zu Jesus kommen, wie du bist, mit all deinen Ecken und Kanten, mit all deinem Unvermögen und mit all deiner Schuld. Aber wenn du zu Jesus kommst und ihn wirken lässt, das ist natürlich die Voraussetzung, dann bleibst du nicht so, wie du bist. Wenn man zu Jesus kommt und dennoch sich immer noch selbst zum Maßstab aller Dinge macht, statt den anderen höher zu achten als sich selbst, wie es im Philipperbrief steht. Oder wenn man die eigene fromme Meinung höher achtet als die Meinungen der anderen, nur die eigene Meinung gilt, die Meinung der anderen spielt überhaupt keine Rolle. Oder wo man nur die eigene Generation so darstellt, als wäre sie die maßgebliche in dieser Welt und man verachtet die Interessen der anderen Generationen und es leben ja immer verschiedene Generationen zusammen. Oder wo man unversöhnlich ist, statt auf den anderen zuzugehen, obwohl man weiß, Jesus hat gesagt, wenn du weißt, es hat jemand etwas gegen dich, dann geh hin und bring das in Ordnung. aber man tut es nicht. Wo man regiert und nicht führt und erst recht nicht dient, da überall hat man es mit Wasser zu tun und nicht mit Wein. Wo Jesus wirkt, da wirkt er Fülle und Qualität. Man muss ihn nur wirken lassen. Der Lobpreis ist ja nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in fast allen Gemeinden heutzutage fester Bestandteil des Gottesdienstes geworden. Und das ist auch gut. Und ich singe gern auch die neuen Lobpreislieder mit, sofern ich sie kenne. Und ich kenne meistens die alten neuen Lobpreislieder, die wir damals schon gesungen haben, als ich als junger Pastor noch Jugendrüsten hielt. Da hatten wir auch neue Lieder, die heute schon wieder ein bisschen alt sind. Aber wenn die noch gesungen werden, die singe ich aus vollem Halse mit. Neue zu lernen, fällt mir ein bisschen schwer. Aber das ist eine schöne Sache, dieser Lobpreis, wenn man den so von Herzen singen kann. Nur, wir müssen eins dabei immer im Auge behalten. Der gesungene Lobpreis ist die eine Seite. Aber die ist nicht alles. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis sein. Lobpreis in Worten auszudrücken oder im Lied ist leicht, aber Lobpreis zu leben ist nicht immer leicht. Aber das Weinwunder, das Jesus aus Wasser auch in unserer Lebenseinstellung, auch als Christen noch, Wein macht, eine neue Qualität herstellt, dieses Weinwunder kann auch heute noch geschehen. Bei dir und bei mir. Irgendein Spötter hat den Kirchenvater Hieronymus, der im 5. Jahrhundert nach Christus lebte, einmal hämisch gefragt und gesagt, sag mal, 600 Liter Wein hat Jesus damals hergestellt. Haben die das alle ausgetrunken? Hat Jesus gesagt, nein. Wir trinken alle noch davon. Recht hat er. Das war damals so und das ist heute so. Wir leben alle noch davon. Amen.